Es gibt Regionen auf dieser Erde, in denen es ist sehr heiß und sehr trocken. In solchen Regionen ist die Gefahr von Waldbränden oder Steppenbränden mit trockenem Gras sehr hoch und Menschen haben sich dann eine Technik einfallen lassen, wie sie solche Feuer-, Steppenbrände oder Waldbrände bekämpfen, und zwar mit einem Gegenfeuer. Wenn der Wind das Feuer immer weiter trägt, dann zünden Menschen in einem gewissen Abstand vom Feuer einen zweiten Brand, also die zünden einen Streifen an und dieser Streifen von dem Brand, der wird dann genauso wie das richtige Feuer weitergetragen. Und wenn diese Fläche abgebrannt ist und das eigentliche Feuer dann immer näher kommt, dann hört es an dieser Stelle auf zu brennen, weil es schon mal gebrannt hat und dann eben alles verbrannt ist. Ich werde zum Schluss auf diese Illustration nochmal zurückkommen. Wir lesen jetzt einmal den Text aus Römer 3, Vers 21 bis 26. Da schreibt Paulus: Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Wir haben letzten Sonntag zusammen über die Verse 1 bis 20 zusammen nachgedacht aus Kapitel 3. Und Paulus hat den Juden erklärt, dass das Gesetz der große Vorteil der Juden war, weil es Sünde offenbar macht und damit zur Buße leitet. Aber obwohl die Juden dieses Gesetz hatten, haben sie sich nicht von ihren bösen Werken überführen lassen. Und wenn der Jude das Gesetz Gottes nicht ernst nimmt, dann bringt es ihm auch nichts im Gericht Gottes. Paulus hat mit dem Gesetz bewiesen, dass sowohl Juden als auch Heiden das Gesetz Gottes nicht erfüllen können, weil beide, sowohl Juden als auch Heiden, unter der Sünde sind. Das Gesetz offenbart also die Verdorbenheit aller Menschen, sodass niemand im Gericht Gottes es einmal wagen wird, seinen Mund aufzumachen, um etwas zu seiner Verteidigung hervorzubringen. Weil Gott also durch diese ersten drei Kapitel im Römerbrief jetzt alle Menschen zum Tod verurteilt hat, drängt sich jetzt dem Leser die Frage auf: Wenn keiner diesen hohen Maßstab Gottes erreichen kann und alle den Tod verdienen, wie kann dann überhaupt ein Mensch gerettet werden? Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal an einen Gedanken aus der Einleitung erinnern. Wir haben über Römer 1, Vers 17 nachgedacht, wo uns gesagt wird, dass das Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar macht. Und in diesen ersten drei Kapiteln hat Paulus jetzt gezeigt, wie gerecht Gott ist in seinem Gericht. Und durch das Gesetz fordert Gott vom Menschen, so gerecht zu sein, wie er selber ist. Das Gesetz ist Gottes Maßstab. Also um im Gericht Gottes zu bestehen, musst du genauso gerecht sein wie Gott selbst. Die Frage ist also, wenn wir durch das Halten des Gesetzes diese Gerechtigkeit Gottes nicht erlangen, wie kommen wir dann dahin? Wir haben im Psalm 51 am Beispiel von David gesehen, wie ein Mensch unter dem Gesetz Gottes zerbricht und mit einem zerschlagenen Herzen seine Schuld bekennt und zu Gott ruft: entsündige mich, schaffe mir Gott ein reines Herz. Und wie Gott das macht, das zeigt Paulus uns jetzt mit den Versen 21 bis 26. Für einen Menschen, der also in den ersten drei Kapiteln vor dem Gesetz Gottes verzweifelt ist und in seinem verdorbenen Zustand nach Erlösung schreit, für den geht jetzt hier an dieser Stelle im Römerbrief die Sonne auf. Hier wird dem Menschen, der an seiner Sünde verzweifelt, der Ausweg gezeigt. Alles, was in den ersten drei Kapiteln wir gesehen haben, das steuert auf diese Verse zu. Und alles, was nach Vers 26 kommt, das wird diese Verse erklären oder die Konsequenz dieser Verse aufzeigen. Nach Vers 26 wird Paulus bis zum Ende von Kapitel 4 die Rechtfertigung aus Glauben erklären und weiter erläutern. Und dann wird es ab Kapitel 5 um die Konsequenz der Rechtfertigung gehen. Es ist also ein sehr zentraler Text oder wenn nicht sogar der zentralste Text im Römerbrief. Martin Luther hat über diese Verse 21 bis 26 Folgendes geschrieben: Dies ist das Hauptstück und der Mittelplatz dieser Epistel und der ganzen Schrift, nämlich, dass alles Sünde ist, was nicht durch das Blut Christi erlöst, im Glauben gerecht wird. Darum fasse diesen Text wohl, denn hier liegt da nieder aller Werke Verdienst und Ruhm, wie er selber hier saget. Und es bleibet allein lauter Gottes Gnade und Ehren. Die Sünde konnte weder das Gesetz noch kein gut Werk wegnehmen. Das musste Christus und die Vergebung tun. Der Glaube erfüllt alle Gesetze, die Werke erfüllen keinen Tüttel des Gesetzes. So Martin Luther. Das war sein Verständnis zu diesen Versen, denen ich absolut zustimmen kann. Und wir wollen uns diese Verse jetzt einmal im Detail anschauen. Also Paulus, er beginnt hier in Vers 21 mit diesen Worten jetzt aber. Und dieses aber, das zeigt uns einen Gegensatz an und damit nimmt Paulus jetzt Bezug auf Vers 20, wo er gesagt hat, dass aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Aber, und jetzt kommt der Gegensatz, der uns zeigt, wie man stattdessen, also ohne Gesetz, gerechtfertigt wird. Und dann schreibt Paulus hier, jetzt aber. Und dieses Wörtchen jetzt, das ist eine Zeitangabe. Paulus nimmt also Bezug auf einen Zeitpunkt, ab wann diese Gerechtigkeit offenbar geworden ist oder sichtbar geworden ist. Und da müssen wir uns fragen, welchen Zeitpunkt meint Paulus denn hier genau? Wann genau ist denn jetzt Gottes Gerechtigkeit offenbart worden? Und Paulus schreibt hier, dass die Propheten und das Gesetz im Alten Testament dieses bereits vorhergesagt haben oder bezeugt haben. Und diese Aussage muss Paulus hier insbesondere der Juden wegen schreiben, weil wenn ein Jude hört, Gerechtigkeit ohne Gesetz, dann würde er sofort schreien, ihr Lehrer, gibt's nicht. Und deswegen muss Paulus hier sofort im Anschluss sagen, dass das Alte Testament das bezeugt, dass Gerechtigkeit ohne Gesetz kommt. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Text aus dem Alten Testament uns zeigen, der diese Gerechtigkeit Gottes ohne Gesetz bezeugt. Und das ist zum Beispiel Jesaja 53, kennen die meisten von uns. Jesaja 53 ab Vers 4, da wird gesagt, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm, zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier bezeugt jetzt Jesaja, dass Gott die Strafe für unsere Vergehen auf seinen Sohn geladen hat um unserer Sünde willen. Gott bezeugt hier also durch Jesaja, dass seine Gerechtigkeit, oder er bezeugt die Gerechtigkeit Gottes, indem er unsere Sünde nicht ungestraft lässt. Er straft unsere Sünde, weil er gerecht ist. Wir Menschen haben das Gesetz nicht gehalten, das Gesetz fordert die gerechte Strafe, aber Gott straft nicht uns, sondern er straft seinen Sohn. Und damit bekommen wir Frieden, damit werden wir heil, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir das Gesetz nicht gehalten haben. Gott macht Menschen heil, die Sünder sind. Das sagt dieser Text. Und damit hat Jesaja schon im Alten Testament die Gerechtigkeit Gottes ohne Gesetz bezeugt. Und damit zeigt sich auch, wann und wo diese Gerechtigkeit Gottes offenbar worden ist, was das Alte Testament schon prophezeit hat. Die Gerechtigkeit Gottes ist nirgends so offen sichtbar geworden wie am Kreuz von Golgatha, wo Gott seinen Zorn über meine Übertretung seiner Gebote ausgießt und gerechte Vergeltung übt, da wird seine Gerechtigkeit sichtbar. Da sehen wir, wie gerecht Gott ist. Und die Tatsache, dass Gott nicht mich bestraft, sondern seinen Sohn, diese Tatsache zeigt, wie Gott meine Gerechtigkeit schafft, obwohl ich das Gesetz nicht gehalten habe. Gerechtigkeit ohne Gesetz ist damit offenbar geworden. Und mit dieser Wahrheit im Hinterkopf kann Paulus jetzt hier schreiben, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Paulus hat also das Werk Jesu Christi im Sinn, wenn er diese Zeilen hier schreibt und diesen Zeitpunkt hier definiert. Und das zeigt uns jetzt auch der nächste Vers. Die Elberfelder, die setzt hier jetzt am Ende von Vers 21 ein Doppelpunkt, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass Vers 22 jetzt die Gerechtigkeit Gottes erklären oder definieren wird. Und dann schreibt Paulus im Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Man kann auch übersetzen mit nämlich die Gerechtigkeit, so macht es Schlachter, oder und zwar die Gerechtigkeit. Das bedeutet, die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus ist eine Gerechtigkeit ohne Gesetz. Oder nicht durch das Gesetz. Gott rechnet mir seine Gerechtigkeit zu, obwohl ich das Gesetz nicht gehalten habe. Und versteht Paulus hier bitte nicht falsch. Gott sagt nicht, ach komm, ob du das Gesetz jetzt hältst oder nicht, ist mir jetzt egal. Gott hat seinen Sohn grausam getötet, um die Forderung des Gesetzes zu erfüllen. Es ist Gott nicht egal. Aber Gott muss sein Gesetz erfüllen, um gerecht zu bleiben. Um für mich einen Weg zur Gerechtigkeit Gottes ohne Gesetz zu ermöglichen, schlachtet Gott seinen Sohn. Gott macht keine Abstriche von seinem Gesetz. Er bleibt seinem Gesetz treu, wie Paulus das in Kapitel 3, Vers 3 geschrieben hat. Gott hebt damit seine Treue zu seinem Gesetz nicht auf, sondern er erfüllt in seinem Sohn die Rechtsforderung des Gesetzes, damit ich ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes erlangen kann. Und wie es uns der Vers 22 jetzt sagt, erlangen wir diese Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn ich das so sage oder wenn wir das so lesen, dann erscheint uns der Glaube oft wie eine Aktivität oder wie eine intellektuelle Übung, die der Mensch leisten muss. Wenn wir im Deutschen dieses Wort Glauben hören, dann hat das hauptsächlich für uns diese Bedeutung von etwas überzeugt zu sein. Ich glaube, dass dies oder jenes wahr ist. Eine Tatsache für wahr halten. Und bei diesem Verständnis geht eine wichtige Nuance dieses Wortes Glauben verloren. Anders ist das zum Beispiel im Englischen. Im Englischen wird das Wort Glauben im Vers 22 mit Faith übersetzt. Die direkte Übersetzung von Faith ins Deutsche ist Vertrauen und wird nur im religiösen Kontext mit Glauben übersetzt. Und aus diesem Wort Faith ist im Englischen dann auch das Wort faithful gebildet, was im Deutschen mit treu übersetzt werden kann oder vertrauensvoll. Und ähnlich wie im Englischen ist das auch im Griechischen, in der Ursprache der Bibel. Das griechische Wort peito, das kann mit Glauben oder Treue übersetzt werden. Und dieses erste Wort hier im Vers 22, Glaube, als Nomen, also groß geschrieben, das wird aus diesem Wort abgeleitet und bedeutet dann Glaube oder Treue. Und das zweite Glauben am Ende des Satzes, das Verb hier im Vers 22, ist auch aus diesem Wortstamm und enthält diese Nuance, sich jemandem anzuvertrauen oder auf etwas zu vertrauen. Was ich damit jetzt sagen möchte, ist ganz einfach, dass wenn wir in unseren deutschen Übersetzungen dieses Wort Glauben lesen, dann bedeutet es nicht nur ein Fürwahrhalten einer Tatsache, sondern auch ein Vertrauen oder ein sich verlassen auf etwas. Das heißt jetzt hier für Vers 22, dass Gottes Gerechtigkeit uns zu eigen wird durch den Glauben. Womit also zuallererst gemeint ist, ich glaube daran, dass Jesu Tod am Kreuz und seine Person historische Tatsache ist. Das ist wahr, was uns die Evangelien über Jesus sagen. Ich glaube, dass dieser Jesus Sohn Gottes und damit Gott ist. Wenn Jesus nicht Gott ist, hat er keine göttliche Gerechtigkeit für uns. Das muss geglaubt werden. Dieser Glaube beinhaltet auch, dass ich davon überzeugt bin, dass das, was da am Kreuz geschehen ist, wegen meiner Sünde geschah. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus, aber ich bin kein Sünder. Das geht nicht. Ist unlogisch. Auf Golgatha hat Gott Sünde gestraft, und zwar meine persönliche Sünde. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der muss glauben, dass sein Werk auf Golgatha für mich persönlich geschah. Was also an Jesus Christus zu glauben noch bedeutet, ist, sich ihm anzuvertrauen und darauf zu vertrauen, dass sein Werk meine persönliche Schuld gesühnt hat. Dass seine Leistung für mich zählt, weil ich die Forderung des Gesetzes nicht leisten konnte. Und wer in dieser Weise auf Christus vertraut, der vertraut nicht auf seine Leistung und er wird auch nicht seinen Glauben als eine Leistung ansehen. Der Glaube vertraut darauf, dass Christus alles für uns geleistet hat, was wir nicht leisten konnten. Und wenn wir jetzt nochmal Vers 21 und 22 zusammen betrachten, dann haben wir im Vers 21 gesehen, dass Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden ist. Und der Vers 22 sagt jetzt, dass diese Gerechtigkeit für alle oder zu allen oder auf alle kommt, die glauben. Das bedeutet, dass Gott durch das Vertrauen auf das Werk Jesu die Gerechtigkeit Gottes zu mir oder auf mich kommen lässt. Gottes Gerechtigkeit ist zu mir gekommen. Mir, der ich das Gesetz nicht gehalten habe, der ich nicht eine einzige gute Tat vorzuweisen habe, der ich gegen das Gesetz Gottes rebelliert habe, auf mich, diesen verdorbenen Sünder, lässt Gott jetzt seine Gerechtigkeit kommen. Und jetzt müssen wir uns an dieser Stelle noch einmal bewusst werden, woher wir gerade kommen aus dem Römerbrief. Wir kommen gerade aus dem Zorn Gottes, wo Gott gezeigt hat, wie zornig er über meine Sünde ist. Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gott offenbart dem Menschen, wie zornig er ist über seine Ungerechtigkeit, und zwei Kapitel weiter offenbart Gott uns jetzt den Weg, wie er diesem Menschen, der seinen Zorn provoziert hat, wie er ihm seine Gerechtigkeit gibt. Und wir fragen uns, was ist jetzt dazwischen passiert? Wenn ich zornig bin über Ungerechtigkeit, dann schreie ich nach gerechter Vergeltung. Dann ist das Letzte, was ich will, meinen Gegner zu rechtfertigen. Wir müssen hier an dieser Stelle erkennen, dass das, was hier gerade passiert, absolut unnatürlich ist für unser menschliches Empfinden von Gerechtigkeit. Menschlich gesehen müsste die Geschichte der Menschheit nach Römer 3, Vers 20 zu Ende sein. Aber die folgenden Verse lassen uns jetzt in das Herz Gottes schauen und sie zeigen uns, wie viel erhabener Gott ist in seinem Erbarmen und in seiner Gnade als wir Menschen. Wir lesen weiter, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Paulus hat vorhin gesagt, dass Gottes Gerechtigkeit auf alle kommt, die glauben. Und jetzt sagt er hier, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Und damit bezieht sich jetzt Paulus auf den Abschnitt davor, wo er im Vers 9 geschrieben hat, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das Wort alle aus Vers 22, das meint also sowohl Juden als auch Heiden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Beide haben Gottes Gesetz gebrochen. Sie sind beide unten durch bei Gott. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Hat Paulus im letzten Abschnitt ausführlich erklärt und er fasst das hier jetzt sehr gut, sehr kurz zusammen, indem er sagt, sowohl Juden als auch Heiden ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und dieser Ausdruck, der zeigt uns, dass es Gottes Anspruch an uns ist, dass wir seine Herrlichkeit erreichen. Diesen Anspruch hat Gott uns durch sein Gesetz vermittelt. Wir sollen so herrlich sein wie Gott, indem wir seine Gebote halten. Aber wie Paulus es hier schreibt, weisen wir alle erhebliche Mängel darin auf, diesen Maßstab zu erreichen. Was das Gesetz von uns fordert, das können wir nicht leisten. Und weil wir diese Forderung des Gesetzes nicht erfüllen, verdienen wir es auch nicht, gerecht gesprochen zu werden. Und an diesem Punkt setzt jetzt Vers 24 an, wo Paulus schreibt, dass wir umsonst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Umsonst. Du bekommst etwas, wofür du nicht bezahlt hast. Du hast für das, was du bekommst, keine Gegenleistung erbracht. Du hast nichts bezahlt. Gott schenkt dir dem Ungerechten seine Gerechtigkeit. Andere Übersetzungen sagen, ohne Verdienst gerechtfertigt. Es kann auch mit ohne Ursache übersetzt werden. Du hast es nicht verdient. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Ursache, warum Gott dir seine Gerechtigkeit zusprechen sollte. Es besteht keine Schuldigkeit auf Gottes Seite. Es gibt keine Ursache, aus der wir Menschen von Gott Rechtfertigung fordern dürfen. Du darfst auch nicht sagen, Gott, wenn du den da rechtfertigst, dann musst du aber auch den da rechtfertigen. Es gibt für niemanden eine einzige Ursache. Das Gesetz Gottes hat allen Menschen den Mund gestopft. Das Einzige, was du von Gott fordern darfst, ist Gerechtigkeit. Und damit bist du ein toter Mann. Gott rechtfertigt den Glaubenden durch seine Gnade, wie es im Vers 24 sagt. Gnade heißt ohne Verdienst. Gnade heißt, ich bekomme, was ich nicht verdiene. Ich verdiene Gerechtigkeit. Und da ich Gottes Gesetz nicht einhalte, verdiene ich den ewigen Tod, weil das die Konsequenz des Gesetzes ist. Und weil nicht ein einziger Gutes tut, verdient auch nicht ein einziger gerecht gesprochen zu werden. Gott rechtfertigt Ungerechte, er begnadigt Ungerechte. Gnade kannst du nicht fordern. Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wie kann Gott, der gerechte Gott, ungerechte Menschen begnadigen? Wir haben in Vers 3 gelesen, dass unsere Untreue die Treue Gottes zu seinem Gesetz nicht aufhebt. Um einen Menschen gerecht zu sprechen, muss das Gesetz erfüllt werden, ansonsten ist Gott seinem Gesetz untreu. Wie kann Gott also einen Menschen begnadigen, ohne dabei seine Gerechtigkeit zu verletzen? Das beantwortet uns Paulus in seiner letzten Aussage im Vers 24, wo er sagt, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist, kann Gott Menschen begnadigen. Dieses griechische Wort für Erlösung, das ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, aus dem Wort aus und aus dem Wort Lösegeld. Aus Lösegeld. Also ein Auslösegeld, eine Auslösung. Und wenn ein Jude dieses Wort liest, dann klingelt es bei ihm sofort, weil er dieses Wort an einigen Stellen aus dem Gesetz kennt. In einem ganz bestimmten Kontext. Ich zeige euch ein Beispiel. 2. Mose 13, ab Vers 13. Da schreibt Mose, jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du zu ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Und es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt aber meiner Söhne löse ich aus. Beim Auszug aus Ägypten, da musste jeder Vater ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen, damit sein erstgeborener Sohn am Leben bleibt. Und bezugnehmend auf dieses Ereignis sagt Gott den folgenden Generationen, dass jedes Männliche, was zuerst geboren wird, dem Herrn geopfert werden muss, egal ob Tier oder Mensch. Damit jetzt aber nicht ein Vater seinen Sohn schlachten muss, hat Gott angeordnet, dass der Vater das Leben seines Sohnes mit einem Lamm auslösen muss. Und weil ein Esel ein nützliches Arbeitstier war, durfte man mit dem Esel genauso verfahren. Du durftest anstelle des Esels das Lamm opfern. Das Lamm löste den Esel aus. Und es gab für diesen Esel nur zwei Optionen, entweder Genick brechen oder auslösen. Entweder das Lamm stirbt für den Esel oder der Esel stirbt selbst. Das Lamm wurde also anstelle des Sohnes oder anstelle des Esels geopfert. Das Lamm löste den Esel oder den Sohn aus. Und mit dieser Bedeutung von auslösen oder erlösen würde ein Jude hier Vers 24 lesen. Gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Auslösung, die in Christus Jesus ist. Damit sagt Paulus, dass in Jesus Christus unsere Auslösung ist. So wie das Lamm damals anstelle des Sohnes geopfert wurde und damit das Leben des Sohnes ausgelöst hat, so erfüllt Jesus Christus an unserer Stelle die Rechtsforderung des Gesetzes und wird unser Auslöser oder unser Erlöser. Und genauso wie es beim Esel damals war, so gibt es auch für uns nur diese zwei Optionen. Entweder auslösen oder Genick brechen. Entweder stirbt Jesus, das Lamm, für uns, oder wir sterben selbst für unsere Schuld. Es gibt nur diese zwei Wege, auf denen Gottes Treue zu seinem Gesetz gewahrt bleibt. Und diese Auslösung geschieht durch seine Gnade. Wir verdienen diese Auslösung nicht. Gott muss das nicht machen. Es liegt einzig und allein an seinem Erbarmen. Und Paulus macht im Vers 25 es weiter, indem er weiter in der Sprache des Alten Testaments erklärt, wie Gott den Sünder rechtfertigen kann, ohne dabei Kompromisse zu machen mit seiner eigenen Gerechtigkeit, mit seinem gerechten Wesen. Paulus schreibt weiter, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott hat Jesus Christus als einen Sühneort hingestellt, sagt hier Vers 25. Schlachter sagt Sühnopfer. Und ich möchte jetzt einmal einen anderen Text vorlesen, in dem dasselbe Wort, was hier mit Sühneort übersetzt wird, noch einmal vorkommt. Dieses Wort kommt nur zweimal im Neuen Testament vor, im griechischen Text. Einmal in Römer 3 hier und einmal in Hebräer 9. Und ich möchte diesen Text aus Hebräer 9 ab Vers 2 jetzt einmal mit euch lesen. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, er beschreibt die Stiftshütte des Alten Testaments und er sagt da, 9 ab Vers 2, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, dass das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren, oben aber über ihr die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Hier wird also die Bundeslade beschrieben, die im Inneren des Zeltes der Stiftshütte aufbewahrt wurde, also im Allerheiligsten. Die Bundeslade, das war ein länglicher Kasten aus Akazienholz, vollständig mit Gold überzogen, etwa 2,5 Meter lang, 1,5 Meter breit. Und auf diesem Kasten war ein Deckel oder eine Platte aus massivem Gold. Und auf dieser goldenen Platte saßen zwei Engel, zwei goldene Engel, die mit der goldenen Platte aus einem Stück gefertigt waren. Die Engel saßen an den Enden der Platte einander zugewandt und sie breiteten ihre Flügel so über die Mitte dieser Platte aus. Und dieser goldene Deckel mit den Engeln darauf, das ist das hebräische Wort, was hier mit Versöhnungsdeckel wiedergegeben wird in Hebräerbrief oder was mit Sühneort übersetzt wird hier in Römer 3. Gott sagt zu Mose in 2. Mose 25, dass Gott mit Mose dort von diesem Versöhnungsdeckel reden wird. Die Herrlichkeit Gottes wird quasi zwischen diesen Engeln über dieser goldenen Platte erscheinen und von diesem Ort aus wird Mose die Stimme Gottes hören. Da war Gott präsent. Und jetzt haben wir einleitend in der Schriftlesung gehört, dass der hohe Priester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag das Sündopfer schlachten sollte und das Blut des Sündopfers auf diesen goldenen Deckel der Bundeslade sprengen sollte. Ich möchte diese Verse noch einmal vorlesen. 3. Mose 16, Abvers 14. Und er, also der hohe Priester, er nehme etwas von dem Blut des Stieres und sprenge es mit seinen Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Und er schlachte den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte, und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israels und wegen ihrer Vergehen nach all ihren Sünden. Dieser Ort auf dem Deckel der Bundeslade, das war der Ort, an dem Mose erschien, an dem Gott Mose erschien und mit ihm redete. Und an diesem Ort, da wollte Gott Blut sehen. Das Ding war voller Blut. Es wurde ein Stier für die Schuld des Priesters und ein Ziegenbock für die Schuld des Volkes geschlachtet. Und dieses Blut musste dahin, wo Gott war. Und dieses Blut, das war die Voraussetzung dafür, dass ein Priester überhaupt in die Gegenwart Gottes treten durfte. Käme er ohne Blut in die Gegenwart Gottes, wäre er sofort getötet werden. Gott hat diese Anweisung Mose gegeben, direkt nachdem Gott die beiden Söhne Aarons getötet hatte. Sie haben fremdes Feuer zu Gott gebracht und Gott schlägt sie auf der Stelle und direkt danach gibt Gott Mose diese Gebote und sagt, tu das, damit du nicht stirbst. Das war für die Israeliten eine so gefürchtete Angelegenheit, dieser Gang des hohen Priesters in das Allerheiligste, dass die Israeliten dem Hohepriester ein Seil um den Fuß gebunden haben. Und wenn der Hohepriester dann da reinging und eventuell, wenn die Israeliten dabei irgendwas falsch gemacht haben und der Hohepriester da von Gott getötet wurde, dass sie ihn an diesem Seil wieder rausziehen konnten. So gefürchtet war dieser Gang ins Allerheiligste. Damit ein Mensch also in die Gegenwart Gottes treten konnte, musste ein Tier sterben. Warum? Durch das Blut des Tieres wurde Sühne symbolisiert. Der Sünde Sold ist der Tod. Ein Tier musste sterben, um zu symbolisieren, dass Strafe vollzogen wurde. Das Blut auf dem Deckel der Bundeslade, es wurde auf den Deckel der Bundeslade gesprengt. Und wisst ihr, was unter diesem Deckel war in der Bundeslade? Da war das Gesetz. Die von Gott beschriebenen Tafeln mit den 10 Geboten. Und weil das Volk Israel das Gesetz ständig übertreten hat, musste Blut in die Gegenwart Gottes gebracht werden, um seinem gerechten Gesetz Genüge zu tun. Gottes Forderung nach gerechter Vergeltung der Schuld musste gestillt werden, musste erfüllt werden, damit ein Mensch überhaupt in die Gegenwart Gottes treten konnte. Und jetzt stellt euch bitte vor, wie der hohe Priester in das Allerheiligste geht, mit einer Schale voll Blut, und er vertraut auf dieses Blut. Dieses Blut, das erhält ihn am Leben in der Gegenwart Gottes und bewahrt ihn vor dem gerechten Zorn. Und mit dieser Historie im Hinterkopf lesen wir jetzt noch einmal Vers 25 aus Römer 3. Ihn, also Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut. Und jetzt wissen wir, wie ein Jude diese Worte gelesen hat. So wie der Priester damals in die Gegenwart Gottes ging, weil er auf die Wirksamkeit dieses Blutes vertraute, so dürfen wir heute auf die Kraft des Blutes Jesu vertrauen, wodurch wir Zugang zur Gegenwart Gottes haben. Jesus Christus ist der Sühneort, an dem Gott unsere Übertretung des Gesetzes gestraft und gesühnt hat. Paulus geht jetzt weiter im Vers 25 und er schreibt, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit. Paulus spricht hier also wieder von der jetzigen Zeit, wie im Vers 21, jetzt aber, und im Zusammenhang dieser Verse wird jetzt nochmal klar, dass Paulus mit der jetzigen Zeit den Tod Jesu meint, und dann sagt uns Vers 25, dass Gott die vorher geschehenen Sünden hingehen lassen hat und nachsichtig gewesen ist mit dem Wissen, dass er seine Gerechtigkeit über Sünden, die vor dem Tod Jesu begangen worden sind, einmal gerecht strafen wird. Das Blut der Opfertiere hat quasi in die Zukunft gezeigt und Gott hat das Opfer der Tiere angenommen, weil sie ein Vorbote des eigentlichen Opfers Jesu Christi waren. Das Blut der Tiere erinnerte Gott an seinen Erlösungsplan, an das Werk Jesu Christi. Deswegen konnte Gott die Sünden des Alten Testaments durchgehen lassen, zeitweise. Das war nicht ein Auge zudrücken. Vers 26 sagt uns, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit. Heißt, Gott hat auch an den Sünden der alttestamentlichen Gläubigen die gerechte Strafe an seinem Sohn vollzogen. Damit hat Gott bewiesen, dass die Sünden des Alten Testaments nicht einfach unter den Teppich gekehrt sind, sondern dass er auch an ihnen gerecht gehandelt hat. Und mit dieser Theologie der Rechtfertigung beweist Paulus jetzt, wie er hier zum Schluss in Vers 26 sagt, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Wir haben vorhin die Frage gestellt, wie kommt Gott in seinem Zorn, den er in den ersten zwei Kapiteln beschrieben hat, dazu, diesen verdorbenen Sünder seine Gerechtigkeit zu geben? Es geht um die Frage, wie kann Gott einen Ungerechten gerecht sprechen und dabei selber gerecht bleiben? Und genau diese Frage haben uns jetzt die Verse 21 bis 26 beantwortet. Am Kreuz von Golgatha hat Gott erwiesen oder bewiesen, wie er einen ungerechten Sünder wie dich und mich gerecht sprechen kann und dabei selbst gerecht bleibt. Wir bekommen Gottes Gerechtigkeit zugerechnet, indem wir auf die Sühnung durch das Blut Jesu vertrauen. So wie der Priester, der im Allerheiligsten stand und glaubte, ich lebe jetzt, weil das Blut meine Schuld sühnt, so dürfen auch wir unser ganzes Vertrauen heute auf das Blut Jesu setzen, wodurch Gott uns seine Gerechtigkeit zurechnet. Gott kann mich gerecht sprechen, weil sein Zorn über meine Ungerechtigkeit an seinem Sohn Jesus Christus vollständig abgebrannt ist. Und so wie eine Fläche oder ein Wald nicht mehr brennt, weil alles schon verbrannt ist, so stehen wir durch den Glauben an diesem Sühneort Jesu, wo Gottes Zorn bereits gebrannt hat, sodass der ewige Zorn Gottes mich nicht mehr erreicht, weil er schon gebrannt hat. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Gott begnadigt mich, indem er seinen Sohn für mich dahingibt, meine Schuld an seinem Sohn straft und mir die göttliche Gerechtigkeit Jesu zurechnet. Ich schließe mit Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Amen. Wir singen jetzt